NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. September 1950. Die Sprengung des Berliner Schlosses.
Berlin ist arm an Denkmälern der Vergangenheit. Aber es besitzt ein Werk, das in allen Kunstgeschichten der Welt genannt und abgebildet ist. Das Berliner Schloss. Sein Schöpfer ist der größte Bildhauer.
Richard Hamann weiß, dass die Sache eilt. Andreas Schlüter. Sein Brief würde im Behördendickicht versacken, wenn er ihn jetzt noch mit der Post abschicken würde. Er muss selbst beim Ministerpräsidenten Otto Grote wohl vorsprechen und ihm den Brief persönlich übergeben. Der Kunsthistoriker tut es. Es ist der 28. August 1950.
In Ruinen steht es da, noch immer von einer faszinierenden Wucht und Monumentalität. Ein Repräsentant des spezifisch nordischen Barock, der sich Michelangelos St. Peter in Rom und dem Louvre in Paris würdig zur Seite stellt. Warum will man die Zerstörung vollenden, die alliierte Flieger begonnen haben, statt der eigenen Parole folgend wieder aufzubauen?
Zwei Tage später eilt Hamann ins Ostberliner Institut für Aufbau. Er hat eine Unterredung mit dem Direktor Kurt Liebknecht.
Ich wies Professor Hamann darauf hin, dass der Abriss der Schlossruine sicher sei und dass er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Was in jenem Jahr 1950 in Sachen Ostberliner Stadtarchitektur geschah, grenzte an Schizophrenie. Im April fuhr eine Regierungsdelegation der DDR mit sorgfältig ausgesuchten Architekten und Funktionären nach Moskau. Sie ließen sich beeindrucken von Häusern mit Säulen und Erkern, verzierten Terrassen und schwelgerischen Fassaden, von gigantischen Plätzen und königlich breiten Straßen. Architektur, die sich am Feudalen orientiert. Das Ergebnis der Reise: 16 Grundsätze des Städtebaus.
Das Zentrum der Stadt wird mit den monumentalsten Gebäuden bebaut. Es beherrscht die Komposition und bestimmt die Silhouette der Stadt.
In monumentalen Bauten zeige sich die Kraft des Aufbauwillens, verkündete Walter Ulbricht, und die Genossen der Sozialistischen Einheitspartei stimmten ihm zu. Der Hobbyarchitekt Ulbricht wollte für sein Projekt Stalinallee eine aufwendig gestaltete Architektur. Und das in Zeiten, wo überall das Geld fehlte. Und das Schloss?
Das Zentrum unserer Hauptstadt Lustbacken und das Gebiet der jetzigen Schlossruine müssen zu dem großen Demonstrationsplatz werden, auf dem der Kampfwille und der Aufbauwille unseres Volkes Ausdruck finden können.
Juli 1950, der SED-Vorsitzende Walter Ulbricht auf dem dritten Parteitag der SED.
Was zu diesem Zeitpunkt kaum jemand wusste: Die Planungen für den Abriss waren längst in vollem Gange.
Protokoll 4, Demonstrationsplan. Die Hauptaufmarschstraße ist die Straße unter den Linden. Zwei Kolonnen zu 16 und eine mittlere Kolonne zu 8 Demonstranten können hier marschieren. Das sind 40 Personen je Reihe.
Architekten, Stadtplaner und Intellektuelle hofften bis zuletzt, das Berliner Schloss zumindest in Teilen zu retten. Selbst nachdem das Politbüro der SED am 15. August den Abriss beschlossen hatte, versuchten sie, den Ministerpräsidenten Otto Grote wohl auf ihre Seite zu ziehen. Die Regierung musste ja noch zustimmen. Das war ein guter Anlass für Walter Ulbricht, seine Macht zu testen und Mitstreiter zur Loyalität zu verpflichten.
23. August 1950. Der Ministerrat tritt zu seiner 31. Sitzung zusammen. Den Vorsitz hat Otto Grote wohl.
Das Schloss soll unter Sicherung der darin enthaltenen kulturellen Werte abgebrochen werden. An der Ostseite des Lustgartens ist unter Verwendung von Abbruchmaterialien eine Tribüne zu errichten.
So manch ein Offizier der sowjetischen Militäradministration schüttelte verständnislos den Kopf. Er dachte an seinen geliebten Kreml.
7. September 1950.
Gegen 12.30 Uhr wird die erste Sprengladung gezündet.
Noch ist es nicht zu spät. Noch steht der Schlüterbau.
Stück für Stück fällt das alte Schloss in sich zusammen. Pünktlich zum 1. Mai des nächsten Jahres sind alle Trümmer beseitigt.
Bis weit in die Außenbezirke hinein reichten schon Stunden vor Beginn der Demonstration die Züge der Betriebe, der Parteien, der Massenorganisationen, der Schulen und der Sportgemeinschaften. Gleichzeitig füllte sich der traditionelle Kundgebungsort der Berliner Werktätigen, der am 1. Mai in Marx-Engels-Platz umbenannt wurde.
Rückblick.
Am Anfang war ein Kurfürst, der in Brandenburg residierte und seine Doppelstadt Berlin-Köln eher ignorierte. Als er dann doch Einzug halten wollte, sperrten ihm die Bürger das Spandauer Tor vor der Nase zu, worauf der Kurfürst mit 600 Soldaten anrückte. Er beschloss, sich direkt am Ufer der Spree ein burgartiges Residenzschloss zu bauen, worauf die Bürger kurzerhand die Schleusen öffneten und den Bauplatz unter Wasser setzten. Und jener Kurfürst zeigte ihnen, wer Herr im Land war.
Frühjahr 1451. Kurfürst Friedrich II. Bezieht sein Residenzschloss.
Die Jahrhunderte vergingen. Andere Herrscher, neue Architekten, verschiedene Baustile. Die gesamte Schlossanlage wurde imposanter und immer großmächtiger. Aber als Regierungssitz? Die Hohenzollern zum Beispiel erledigten ihre Regierungsgeschäfte nur selten vom Berliner Schloss aus. Zum Wohnen bevorzugten sie ihre Jagdschlösser. Friedrich der Große ließ sich im beschaulichen Potsdam sein Schloss Sanssouci bauen. Für Bälle aber und politische Empfänge bot Berlin mit seinen mehr als 1200 Gemächern die besten Räume. Und für symbolische Auftritte die Kulisse.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich.
Es ist der 1. August 1914. Kaiser Wilhelm II. Steht auf dem Balkon des Schlosses und stimmt seine Zuhörer auf den beginnenden Ersten Weltkrieg ein.
Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
9. November 1918.
Und wieder bot das Schloss die passende Kulisse für einen Auftritt.
Der Tag der Revolution ist gekommen. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem Schloss jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber.
Karl Liebknecht steht vor dem Portal und ruft die Republik aus. Wenig später, das Schloss ist inzwischen von den Massen erstürmt, tritt er ein zweites Mal vor die Menge. Diesmal auf dem Balkon des Schlosses.
Parteigenossen, der Tag der Freiheit ist angebrochen.
Die Nationalversammlung der jungen Republik zieht nach Weimar. Und das Schloss hat als Ort politischer Entscheidungen ausgedient.
1923.
Das Schloss wird als Museum genutzt.
Februar und April 1945.
Britische Bomben zerstören das Schloss.
Nach dem Krieg setzte sich zuerst der Berliner Stadtbaurat Hans Scharoun für den Wiederaufbau ein. Schon 1946 organisierte er eine Ausstellung.
Die Ausstellung Berlin plant im Weißen Saal zieht viele Besucher an. Jeder möchte gerne wissen, wie soll es weitergehen?
Ganz langsam zog wieder Leben in die Schlossruine ein. Trotzdem. Was macht man mit einem toten Platz? Zuerst entstand das Staatsratsgebäude der DDR.
In die Front eingebaut wird das Portal 4 des Stadtschlosses. Dazu gehört der Balkon, von dem Karl Liebknecht die Republik ausgerufen hat.
Nicht viel los auf dem Max-Engels-Platz. Am 1. Mai marschierte das Volk an den Oberen von Partei und Staat vorbei. Am 7. Oktober rollten bei der Militärparade die Panzer über den Platz. Und im Dezember öffnete der Weihnachtsmarkt seine Pforten. Meistens aber blieb der Ort menschenleer. Das sollte sich erst nach dem Machtantritt von Erich Honecker ändern. Ostberlin bekam ein neues Symbol.
23. April 1976. Der Palast der Republik wird eröffnet.
Und nun steht er da. 180 Meter lang, ohne Balkons 85 Meter breit. Seine Höhe misst exakt 25 Meter.
In der alten Mitte von Berlin steht ein Neubau. Die einen nennen ihn liebevoll unseren Palast. Die anderen spotten über Palazzo Prozzi. Die große Freitreppe, auf der man zu den Galerien emporschreitet. Der weiße Marmor, die Salons, die ledernen Sitzmöbel mit dem Charme der 70er. Alles sollte großzügig sein.
Hier stand einst in düsterem Grau das Schloss der Hohenzollern, Symbol des reaktionären militaristischen Preußentums. Hier schaltete und waltete ein Kaiser als oberster Herr. 1918 wurde der Kaiser und König vom revolutionären Sturm des Volkes hinweggefegt. 1945 auch das Symbol seiner Herrschaft.
Einerseits verspottete der Volksmund das Bauwerk. Andererseits gingen die DDR-Bürger gerne in den Palast. Restaurants, eine Bowlingbahn, ein Theater, eine Diskothek. Ein großer Saal mit modernster Technik. Ja, hier tagte das Parlament. Hier fanden die Parteitage der SED statt. Aber auch Konzerte, in denen internationale Künstler auftraten.
19. September 1990. Über 1000 Angestellte des Palastes warten vor verschlossener Tür. Das Haus stehe unter hoher Asbestbelastung, sagt man ihnen. Der Zutritt sei verboten. Die Volkskammer der DDR zieht für ihre letzten zwei Sitzungen in das ehemalige Haus des Zentralkomitees der SED, das seinerzeit mit dem restlichen Asbest des Palastes isoliert wurde.
Übrigens, die Belastung dort ist höher als hier.
Es gab kein Asbestproblem.
Simone Hein, Kunsthistorikerin.
Es gab eine einzige Stelle über dem Dach des großen Saales. Und das ist schon zu DDR-Zeiten regelmäßig kontrolliert und gemessen und abgesaugt worden. Aber auch dort war die messbare Belastung nicht höher als an jeder Straßenkreuzung. Und am 17. November 1990 schon hat der Bundeskanzler die Schließung des Palastes der Republik verfügt.
Palast der Republik. Identitäts- und Hassobjekt, teuer zu betreibende Immobilie. Ein schweres Erbe, das die DDR hinterlassen hat. Wir wollen unseren Palast behalten, sagen die einen. Wir wollen das alte Schloss wieder haben, sagen die anderen. Das Duell zwischen Palastbefürwortern und Palastgegnern bietet Stoff für Leidenschaft und große Dramatik. Ganz still, kaum wahrzunehmen, entstehen seit 1992 Ideen, Entwürfe, Konzepte für den historischen Platz an der Spree.
Es geht um die Wiederherstellung eines Ensembles, das das kostbarste Ensemble Berlins war. In der Kunstgeschichte als Gesamtkunstwerk Berlin bekannt, als Spree Athen. Und für dieses Ensemble war der Schloss der Bezugspunkt, der zentrale Punkt überhaupt. Alle klassischen Gebäude bis zum Brandenburger Tor richteten sich auf das Schloss aus. Und diese Beziehung ist zerstört.
Wilhelm von Bodin in einer Sendung des Deutschlandradio 1999.
Der Hamburger Unternehmer und Publizist machte die Sache zu seiner Herzensangelegenheit. Das Schloss sollte wieder auferstehen.
Die ganze Diskussion ist ja von Anfang an oder sehr frühzeitig sehr stark politisiert worden. Es ging eigentlich darum, wessen Erinnerungen werden hier gepflegt, in welche Richtung. Und die DDR-Erinnerung sollte ausgeschaltet werden.
Adrian von Butler, Kunsthistoriker und von 1995 bis 2009 Vorsitzender des Landesdenkmalrates Berlin.
Es hätte vielleicht ganz gute Gründe gegeben, den Palast der Republik zu sanieren und zu kombinieren mit einem Neubau, der auf dem Platz vorstößt in Richtung unter den Linden.
Aber er wurde nicht saniert. Man hat ihn abgerissen. Was macht man mit einem toten Platz? Viele Denkmalschützer sind gegen einen Wiederaufbau des Schlosses. Sie konnten sich auf eine prominente Stimme berufen.
Die Kunst ist überhaupt nichts, wenn sie nicht neu ist. Überall ist man nur da wahrhaft lebendig, wo man Neues schafft. Was schon da war, wird wiederholt angewendet. Das ist eine halbtote Lebendigkeit.
Der Architekt und Stadtplaner Karl Friedrich Schinkel im Jahr 1835.
Aber dieser Verbündete war lange tot. Der Förderverein Berliner Stadtschloss mit Wilhelm von Bodin an der Spitze dagegen sammelte viel Geld und prominente Fürsprecher.
Wolfgang Thierse,
Gerhard Schröder,
Antje Vollmer,
Manfred Krug,
Franziska von Almsieg,
Wolfgang Menge,
Marion Gräfin Dönhoff.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends nahmen die Politiker die Entscheidung in ihre Hände. Eine Expertenkommission sollte Vorschläge für die Bebauung machen. Im Jahr 2002 stimmte der Bundestag darüber ab. Fast zwei Drittel der Abgeordneten entschieden sich für das Schloss. Man lobte einen Wettbewerb für Architekten aus. Aber allzu feste Vorgaben setzten der Fantasie enge Grenzen. Die drei Barockfassaden und der Schlüterhof sollen das Gesicht des Nachbaus prägen.
Im Jahr 2008 entscheidet sich die Jury für den am historischen Vorbild orientierten Entwurf des italienischen Architekten Francesco Stella. 2011 soll der Bau beginnen.
8. Juni 2010, Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Nach den Sparplänen der Bundesregierung wird der Wiederaufbau des Berliner Schlosses bis zum Jahr 2014 auf Eis gelegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Montag in Berlin, für die Jahre 2011 bis 2013 werde kein Geld für das Projekt im Bundeshaushalt eingestellt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Schwocho an die Sprengung des Berliner Schlosses am 7. September 1950. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die erste Moskau-Reise von Bundeskanzler Konrad Adenauer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.